Basketball-Podcast-Spezial. Ja, die erste Spezialausgabe hat einen besonderen Grund, denn eifrige Besucher unserer Webseite oder eben auch bei Entertain haben festgestellt, dass es dort in den letzten Tagen eine Dokumentation gab über Medi Bayreuth, über den Trainer von Medi Bayreuth, über die Mannschaft und mit dem Namen Courtside Inside, 24 Stunden Bayreuth. Ja, da hört man schon so ein bisschen raus, worum es ging. Wir waren ganz nah dran und das hat mein Kollege Alexander Dechand produziert. Sehr viel mit Raoul Korner zusammengearbeitet und den begrüßen wir am Telefon. Herzlich willkommen, Raoul.
Hallo.
Ja, der Buschi ist auch da, der wird sicherlich auch... Der hat übrigens die Doku noch nicht gesehen, ich verrate es einfach mal.
Ich habe Auszüge gesehen und habe auch den Raoul schon vorm Spiel in München drauf angesprochen, weil ich das in der Form nicht für möglich gehalten hätte, dass ein Coach sowas macht. Hut ab.
Ja, Raoul, du hast die Doku, denke ich mal, schon gesehen, 30, um genau zu sein, 29 Minuten über Medi Bayreuth, über auch dich als Trainer. Wie hat es dir gefallen?
Also ich habe sie natürlich gesehen. Mir hat es gut gefallen. Also zum einen ist es einmal immer etwas anderes, sich selbst dann so in Aktion zu sehen und auch in emotionalen Momenten zu sehen. Da schluckt man schon einmal zu Beginn. Aber ist natürlich auch für mich jetzt interessant, im Sinne der Selbstreflexion, sich die Situationen und Szenen anzuschauen und ja, sich auch selbst ein bisschen auf die Finger zu schauen. Also war auch für mich sehr interessant, muss ich sagen.
Ich meine, das Ungewöhnliche war natürlich dieses sogenannte Verkabeltsein, wie wir das nennen. Also du hattest ein Mikrofon angepappt während des Spiels oder während der Halbzeitansprache beim Training, wie auch immer. Wie lange hat es gedauert oder hast du es überhaupt vergessen, dass du da sozusagen immer gehört wirst oder war dir das dann schon zwischendurch immer wieder bewusst?
Also zwischendurch war es mir immer wieder bewusst. Man versucht sowas weitgehend auszublenden. Zum einen soll es ja möglichst authentisch sein, das Ganze. Hat ja niemand was davon, wenn das hier eine Schauspieleinlage wird. Zum anderen ist es natürlich schon so, dass man immer wieder daran erinnert wird. Ja, ich habe es versucht auszublenden. Es war auch nicht ganz ungewohnt, muss ich auch dazu sagen. Wir haben in Österreich seinerzeit bei allen Fernsehspielen Mikrofon getragen. Das heißt, zwar dann nicht in der Kabine bei den Ansprachen, aber während des Spiels, während der Auszeiten, war das Mikrofon an und für sich immer offen. Das heißt, es war jetzt keine komplett neue Situation für mich, zumindest was das Spiel anbelangt.
Ja. Dann hören wir doch mal so ein kleines Beispiel mit den Schiedsrichtern. Da gab es ja auch so eine Geschichte mal zwischendurch. Wir haben so ein paar Sachen vorbereitet für diejenigen, die es schon mal gehört haben. Die werden sich sicherlich noch mal daran erfreuen. Und für diejenigen, die Doku noch nicht kennen, vielleicht ja großes Interesse haben, den Rest zu verfolgen. Wir hören mal rein, wie Raoul Korner so während des Spiels mit den Schiedsrichtern umgeht.
Oh, das ist seine Hand!
Gute defensive Arbeit!
Oh! Ja! Bam! Bitte. Ja, pfeift das nächste Mal, dann brauche ich mich nicht beschweren. Ist doch Mist, was ihr da zusammenpfeift. Nein, pfeift das nächste Mal, dann sparst du das. Es ist das dritte oder vierte Mal, darfst du dich beschweren, wenn ich mich aufrege. Ich bin eh schon ruhig. Ja, nein, nicht kann sein, so ein Job, das zu sehen.
Ja, das ist nicht ganz unknackig, Herr Korner. Also, wenn man das jetzt so hört im Nachhinein, tut einem das ein bisschen leid oder ist das wirklich Standard, das passiert bei jedem Spiel?
Nein, also ich glaube, das gehört dazu. Also da ist ja jetzt auch nichts irgendwie Ausfälliges oder sonst was. Also ich glaube, wenn man da andere Coaches verkabeln würde, würde man durchaus was anderes sehen und hören, was dann vielleicht nicht mehr jugendfrei ist. Ich glaube, das gehört dazu. Das können auch die Schiedsrichter gut einschätzen und gut einordnen. Und ich muss sagen, generell machen die Refs in der Liga eigentlich einen sehr, sehr guten Job, wenn es darum geht, mit Emotionen umzugehen und Dinge auch nicht persönlich zu nehmen. Darf man auch nicht. Und wenn ein Trainer halt nach dem zweiten oder dritten für sich empfundenen Fehltritt hört, ja, kann sein oder habe ich nicht gesehen, ja, dann muss man halt den Schiedsrichter mal daran erinnern, dass er eigentlich dafür bezahlt wird, das zu sehen und einen nicht damit abspeisen soll. Aber ich glaube, das ist normal und das gehört dazu und ich glaube, die Schiedsrichter können auch ganz gut damit umgehen.
Wir sind natürlich auf die Idee gekommen, sowas mal zu machen mit dir und mit Medi Bayreuth. Also natürlich, weil Alex Dechand Österreicher ist und du auch. Und ihr haltet ja einfach zusammen, muss man ja sagen.
Ja klar, müssen wir. Ja.
Nee, Spaß, nee, war gar nicht Spaß. Aber die andere Sache ist, dass es natürlich eine Erfolgsgeschichte ist jetzt mit dir und Bayreuth und viele Siege hintereinander. Wie ist das denn jetzt eigentlich so? Also fühlt man sich auch jetzt so ein bisschen gebauchpinselt, dass jetzt, ja, da kommen die vom Fernsehen und machen eine Doku über mich und das läuft ja hier super. Wie fühlt sich das so an? Ist man da so ein bisschen auch stolz? Oder ist dir das eigentlich egal?
Nein, ich glaube, ganz egal ist es natürlich nicht. Und man freut sich natürlich über positive Aufmerksamkeit. Also als Trainer bekommst du ja generell Aufmerksamkeit, entweder wenn es gar nicht läuft oder wenn es sehr gut läuft. Und da bekomme ich dann doch lieber die Aufmerksamkeit, wenn es sehr gut läuft. Aber ich kann das schon einordnen. Also ich weiß auch, dass zum Erfolg mehr gehört als ein Trainer, sondern da ist ein Team dahinter, das einfach funktioniert. Da ist ein Umfeld dahinter, das entsprechend funktioniert. Und daher sehe ich das auch als Kompliment für unsere gesamte Organisation und nicht zuletzt natürlich für die Mannschaft.
Mhm. Und wenn man so durch Bayreuth geht, da wird man schon erkannt jetzt und hier küsst die Hand mäßig angesprochen oder so. Das ist ja eine kleine Stadt, das spricht sich herum, dass da ein Österreicher hier den Erfolg herbeigeholt hat. Wie ist das so?
Ja, die Wahrnehmung hat sich schon verändert, ist klar. Aber Bayreuth ist jetzt nicht so groß, dass man da jetzt in der Anonymität lebt. Das heißt, die Wahrnehmung ist da. Man merkt auch die erhöhte Publizität und man merkt auch die Euphorie dadurch. Und das macht natürlich besonders Spaß, wenn man immer wieder angesprochen wird, wie toll die Mannschaft rüberkommt und wie gern die Leute zu den Spielen gehen und ja, wie sehr sie Spaß einfach an dem Basketball haben, den wir bieten. Das ist ja letztendlich auch das, worum es geht.
Ist das denn wirklich so? Also alle Trainer, nicht alle, aber wenn man so jetzt erfolgreiche Trainer sieht, wenn ich jetzt mir Euroleague-Trainer vor Augen führe oder in der BBL die Trainer, die Top-Mannschaften trainieren, das sind alles so richtig knackige Persönlichkeiten mit all ihren Ecken und Kanten im weitesten Sinne. Wie kann man denn jetzt Raoul Korner da so drin sehen? Also ist das wirklich so, dass du für Basketball wirklich 24/7 lebst? So kommt das ja rüber, dass du wirklich nichts anderes in deinem Leben machst, außer Basketball zu leben? Ist das so?
Also nichts anderes wäre ein bisschen überspitzt formuliert. Aber dass es ein zentraler Punkt in meinem Leben ist, ist unbestritten. Mhm. Aber ich würde mich jetzt auch nicht als eindimensionalen Nerd bezeichnen, der nichts anderes im Kopf hat als das runde Leder. Also ganz so schlimm ist es dann nicht.
Wir machen aber jetzt einen Test. Wir machen einen Test, ja? Ich mache einen Test.
Oh je.
Okay. Was ist dein Hobby?
Also Basketball an erster Stelle.
Das ist
den Test wahrscheinlich schon mal.
Und jetzt, schon mal was kommt danach?
Ich schaue extrem gern Filme und freue mich eigentlich an jeder
Hoop-Dreams,
jeder Art von Sport. Also Hoop-Dreams als Österreich.
Ich sag, wenn Filme, dann aber nur was so wie Hoop-Dreams oder White Man Can't Jump.
Nein,
oder
so schlimm ist es nicht. Nein, so viele gute Basketballfilme gibt es auch nicht.
Das stimmt, das ist wirklich wahr.
Und als Österreicher muss man natürlich Skifahren sagen, auch wenn ich selten bis nie dazu komme. Aber das gehört irgendwie zum Stereotyp dazu. Deshalb sage ich jetzt auch mal Skifahren.
Also ich weiß nicht, so richtig überzeugt habe ich der Test nicht. Ich glaube tatsächlich, dass sehr, sehr viel Basketball ist ja auch in Ordnung.
Das ist unbestritten.
Das ist unbestritten. Und wenn man sich so viel mit Basketball beschäftigt, dann schreibt man eben auch so ein Players Book. Und das kommt ja auch in dieser Dokumentation vor.
Ja.
Das ist ein Machwerk, sage ich jetzt mal, von ungefähr 100 Seiten, wo alles Mögliche drinsteht und von dir auch geschrieben wurde, ne?
Ja.
Was so mit Basketball, wie du dir Basketball so vorstellst, also Spielsysteme, Philosophien rund um Basketball. Wir hören mal ganz kurz rein, was Steve Wachalski gesagt hat, als er mit dem Thema Players Book konfrontiert wurde und was seine ersten Gedanken waren.
Ja, erstmal denkt man, wenn ich das alles lesen soll, das dauert ein bisschen, aber wie Damon schon sagte, da sind halt kleine wichtige Dinge drin, wie die Plays oder auch Ernährung zum Beispiel. Ernährung ist wichtig, weil viele haben auch ernähren sich wirklich nicht gut. Und kleine Tipps, wie man seinen Körper gesund hält.
Es sind auch andere Themen drin. Ich darf natürlich nicht die Einzelheiten verraten, das ist ja auch teamintern. Aber wie man sich auch in einer kleinen Stadt wie Bayreuth professionell verhält.
Ja, das hat ja in der Vergangenheit nicht immer gut geklappt. Wer gibt's denn da den Coach Raoul Korner, der dann auch irgendwann mal abfragt, so... Ey Basti, was steht denn auf Seite 37 oder sowas? Oder?
Nein, mache ich nicht, aber man merkt es natürlich im Alltag. Also wenn gewisse Fragen auftauchen, die eigentlich in dem Buch schon beantwortet sind, dann weiß man schon, wer sich das genau zu Gemüte führt und wer nicht. Und ich bin ja auch nicht so illusionistisch unterwegs, dass ich davon ausgeht, dass das jeder Spieler nach 3 Tagen durchgelesen, durchgearbeitet und auswendig gelernt hat. Also da bin ich schon realistisch genug. Aber und einige arbeiten damit mehr und andere schauen sich's an, weil sie es anschauen müssen. Aber letztendlich ist es halt so, dass keiner mehr eine Ausrede hat, dass jeder weiß, worauf er sich einlässt, dass jeder weiß, wie wir hier arbeiten. Und wenn er mal sich irgendwo bei irgendeiner Sache nicht sicher ist, kann er entweder zu mir kommen oder sich in dem Buch schlau machen. Also ich denke, dass es eine gute Ergänzung ist, ein guter Überblick ist für die Spieler, zu erfahren, was da auf sie zukommt und wie unser Alltag aussieht.
Mhm. Ja, und das wird natürlich auch, denke ich mal, regelmäßig verändert, oder? Wenn ein Play nicht funktioniert, natürlich. Wird das dann rausgeschmissen? Oder wie?
Nein, also es ist auch kein Playbook. Es sind nur vereinzelt Play-Elemente drinnen, wo halt steht, wie wir gewisse Elemente entweder verteidigen oder wie wir die in der Offensive attackieren wollen. Aber das Playbook an und für sich ist nicht drinnen. Also das ist separat. Hier geht es nur um die Prinzipien, um die Automatismen. Die sind drinnen, die verändern sich marginal. Und passen sich natürlich immer an den modernen Basketball an. Also natürlich muss man das auch immer wieder überdenken. Und mein Playbook vor 10 Jahren hat mit Sicherheit anders ausgesehen, als das heutige ausschaut.
Es kommt auch in der Doku vor, dass das Ziel von Raul Korner ist, mal ein Euroleague-Team zu trainieren. An welchen Vorbildern orientiert man sich denn da? Hat man so als Trainer auch Vorbilder, so wie als Basketballer, dass man, den Move gucke ich mir da ab, dass du auch Trainer hast, wo du sagst, ach, ich möchte auch mal so coachen wie XY?
Also du bist als Basketballtrainer ja grundsätzlich einmal professioneller Dieb. Das heißt, du schaust dir alles ab, was du irgendwo findest, was dir gefällt. Manchmal lernst du auch Dinge, wo du weißt, okay, die funktionieren nicht und so möchtest du es einmal nicht machen. Also du kannst im Prinzip von jedem und allem lernen und das versuche ich auch. Also mich einerseits an erfolgreichen Trainern zu orientieren, andererseits auch aus den Fehlern anderer zu lernen. Man sagt ja nicht umsonst, intelligente Leute lernen aus den eigenen Fehlern und noch intelligentere aus den Fehlern anderer. Ich versuche jederzeit und immer zu lernen und da jetzt einen einzigen herauszunehmen, zu sagen, hey, so wie der möchte ich es machen, wäre unfair den anderen gegenüber, weil man wirklich, glaube ich, von jedem was lernen kann.
Aber einen Namen kannst du ja nennen. Eine Sache, die du geklaut hast.
Also es kommt regelmäßig vor, dass wenn wir in der Spielvorbereitung auf einen Gegner Probleme sehen in unserer Adaption der Defensive, auf gewisse Elemente in der Offensive, dass wir dann dieses Element übernehmen und vielleicht eine eigene Offensive, die ähnlich aussieht, dann dieses Element einbauen. Aber noch einmal, da jetzt einen rauszugreifen, wäre vollkommen unfair, den anderen gegenüber. Also im Endeffekt, gerade in der Liga, also das ist so schön, dass man lauter kompetente Coaches hat und Leute mit Erfahrung und mit viel Qualität. Und da kann man natürlich sich eine Menge abschauen. Einfach nur links und rechts schauen, Augen offen halten. Ich glaube, da gibt's genug, was man übernehmen kann.
Buschi, machst du das auch so? Sachen klauen bei anderen?
Nee. Aber das ist auch was grundsätzlich anderes. Also das kann man nicht vergleichen. Vielleicht bei dir manchmal.
Ja, ist klar. So, da haben wir natürlich in dieser Doku, also es ist ja, man ist sehr nah dran an der Mannschaft. Es geht darum, dass man das Team und den Trainer sieht vor dem Spiel, während des Spiels und nach dem Spiel. Und was ich ja noch ganz spannend finde, ist das, was du nach dem Spiel geäußert hast zum Thema Schlafen. Auch das hören wir uns mal ganz kurz an.
Jetzt ist so die Phase nach dem Spiel, wo man einfach nur mal müde ist und eigentlich nur nach Hause möchte und einfach nur abschalten und natürlich auch den Moment ein bisschen genießen. Vielleicht schauen wir noch irgendeinen Film an, um irgendwie runterzukommen, aber die Nacht nach einem Spiel ist bei mir sowieso immer beim Teufel. Also ich schlafe hervorragend vor einem Spiel, nach dem Spiel nichts. Und daher, damit lebt man. Man nützt die Nacht dann für Filme schauen oder einfach sich im Bett herumwälzen.
Ja, das ist natürlich eine körperliche Begleiterscheinung, so nenne ich es jetzt mal einfach. Inwieweit bist du seit 18 Jahren Trainer, ist das richtig?
Also das ist jetzt meine, müsste nachzählen, ich glaube 18. Saison als Profi-Trainer. Also Trainer bin ich schon länger, aber als Profi einer Bundesliga-Mannschaft müsste jetzt die 18. Saison sein.
Also Spieler spüren ja irgendwann ihre Knie, ihren Rücken, was auch immer. Und was spürt ein Trainer so nach 18 Jahren gesundheitlich? Also merkst du psychisch was, physisch was? Brauchst du längere Zeit, um dich zu regenerieren? Was ist mit dieser Schlaflosigkeit? Was kann man da, also, ist das, wie sieht's da aus?
Also bis vor, ich würde sagen, 7, 8 Jahren hätte ich nicht für möglich gehalten, dass Energie etwas Endliches ist. Man merkt mit der Zeit schon, dass man ganz gut daran tut, sich seine Energie auch einzuteilen, dass man genau weiß, wann man die Energie abrufen muss und wann man sie auch wieder auffüllen muss. Also als Trainer bist du ja im Prinzip ständig gefordert, Energie nicht nur bereitzustellen, sondern auch andere mit Energie zu versorgen. Und das kostet viel Kraft. Und die Kraft muss man wieder irgendwo hernehmen. Und da muss man sich dann auch entsprechend manchmal zurücknehmen und manchmal auch bewusst diese Batterien wieder aufladen. Also ich habe ein paar Jahre gehabt, da war ich keinen einzigen Tag auf Urlaub. Also das war einfach nicht notwendig. Ich habe kein Verlangen gehabt. Die Saison war fertig. Ich habe irgendeine Nachwuchsnationalmannschaft gecoacht oder bei Coach Clinics vorgetragen oder Trainerausbildungen vorgetragen, Coach Clinics besucht, etc. und hatte nicht einmal das Verlangen nach irgendeiner Pause. Und mittlerweile merke ich schon, dass diese Energie nach wie vor da ist. Das ist auch Grundvoraussetzung, um den Job weiter gut zu machen, aber immer wieder aufgefüllt werden muss. Und das ist wahrscheinlich die größte Veränderung.
Ja, Energie ist natürlich auch ein Thema bei diesem, in dieser Doku, speziell auch ja, in der Halbzeitansprache. Mhm. Das war ja bei der Partie gegen Oldenburg, wo ja, da gedreht wurde. Und da war das ja auch in zwei Teile unterteilt, diese Partie. Ohne Energie und mit Energie. Wir hören ja, mal kurz rein, was du der Mannschaft in der Halbzeit gesagt hast.
We played like shit, like crap. So let's check market and go out and show our real face. There's not much more to say than I said before. Let's do those fucking things right. Offense will take care of itself. But dig in defensively, get together. Don't try to fix it on the offensive end. Fix it on defense. Start communicating. Start denying the post. Start being physical. Start being in push position when it's supposed to be push. Start to communicate on all those screens. Start to have your hands active on low post defense. Let's just start to do those little things right and good things will happen. We can do this, we can turn this around, but we gotta start this right now. Let's go, come on.
Let's go, fellas, come on. Energy,
fellas. Come on, fellas. Let's get that energy, guys. Let's show our real self, all right? Energy on three. 1, 2, 3. Energy, let's go.
Kribbelt's richtig bei mir. Ja, ist es so eine Ansprache, die typisch Raul Korner ist? Und wenn ja, es kommt ja immer dann drauf an, man kann das ja nicht jedes Mal machen. Ne? Also du kannst jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es jetzt am Samstag gegen die Bayern war, was da für eine Halbzeitansprache war. Da habt ihr ja verloren das erste Mal nach 10 Spielen. Wie erkennt man, welche Schalter man da umdrehen und bewegen muss?
Also im Prinzip gibt es zwei Möglichkeiten. Es gibt einmal die emotionale Schiene und einmal die rationale. Manchmal reicht eine Kabinenansprache rein auf der rationalen Ebene. Also da wirklich nur über X's und O's zu sprechen, über taktische Adaptionen, über Kleinigkeiten, die man entweder besser machen muss oder komplett ändern muss, taktischer Natur. Das ist dann eher die rationale Ansprache. Und manchmal, und in dem Bericht merkt man das ja sehr gut, da geht es ja überhaupt nicht um irgendwelche taktischen Veränderungen, weil ich auch das Gefühl hatte, dass wir nichts taktisch verändern müssen. Wir müssen einfach nur das machen, was wir uns vorgenommen hatten. Und da geht man dann halt rein auf die emotionale Schiene. Und ich bin sicherlich jemand, der eher sich im Rationalen zu Hause fühlt. Aber ja, wenn es notwendig ist, dann auch die emotionale Schiene fährt und versucht halt auf der Ebene hier einen Ruck durch die Mannschaft zu bekommen. Als Trainer möchte man am liebsten eigentlich nie über den Faktor Energie und sich bemühen, sein Bestes geben und so weiter. Das möchte man eigentlich nie ansprechen, weil das, man irgendwie davon ausgeht, dass das gegeben ist oder gegeben sein sollte. Und man möchte eigentlich am liebsten immer nur Kleinigkeiten vom Taktischen her verändern. Das ist aber leider eine unrealistische Welt, eine unrealistische, ideale Welt für einen Coach. Und manchmal muss man dann halt auch die emotionale Schiene fahren. Und das war, glaube ich, ein ganz gutes Beispiel dafür.
Und hat funktioniert. Ihr habt das Spiel ja noch gewonnen danach.
Ja, sieht so aus.
Ja, ja, jetzt sind, es läuft alles super. Ich meine, du bist ja jetzt erst seit ein paar Wochen, wenn man ehrlich ist, seit ein paar Monaten in Bayreuth. Man will dann ja immer wissen, wie es weitergeht. Wir haben in einem anderen Podcast in dieser Woche auch über die Lage der Liga gesprochen. Wir hatten Marco Pesic hier im Studio. Es geht um Visionen, sag ich mal, wie das alles weitergeht. Große Vereine, kleinere Vereine. Wie viel Potenzial siehst du denn jetzt bei deinem Standort 70 Kilometer entfernt von einem Euroleague-Verein noch am Entstehen sein gerade? Was ist denn da noch möglich?
Also ich habe schon bei meinem Amtsantritt gesagt, dass ich Bayreuth für einen Standort mit sehr viel Potenzial halte, vor allem im Vergleich zu den Resultaten der letzten Jahre. Und das glaube ich nach wie vor. Also ich glaube, dass hier sehr viel Potenzial schlummert. Ich glaube, dass man allalong nicht drum herum kommen wird, eine Trainingshalle oder ein Trainingszentrum hierher zu stellen. Ich glaube, dass man ohne diese Maßnahme hier auf der Stelle treten wird, vor allem was den Bereich Nachwuchs und Langfristigkeit bzw. Nachhaltigkeit anbelangt. Und wahrscheinlich auch früher oder später mal über die Spielhalle reden wird müssen, wenn man wirklich dann einen großen nächsten Schritt machen möchte. Aber das Ganze muss schon Schritt für Schritt gehen. Also wir haben jetzt, vergessen wir nicht, wir sind zum ersten Mal seit, ich weiß nicht, 17, 18 Jahren in der Nähe von BWL Playoffs oder reden zumindest davon. Bis jetzt hat man eigentlich immer nur von Nicht-Absteigen gesprochen. Das heißt, das jetzt einmal zu konservieren und zu etablieren, ist einmal der erste Schritt. Und im Hintergrund arbeitet man natürlich auf Hochtouren, dann auch von der Infrastruktur dem sportlichen Erfolg nachzuziehen. Mhm. Weil unsere Trainingsbedingungen sind schon grenzwertig, muss ich ehrlich sagen. Und da muss ich dringend was tun, weil sonst sehe ich die Nachhaltigkeit gefährdet.
Ja. Jetzt ist es ja so, bis da mal eine Trainingshalle steht oder erst recht eine neue Spielhalle, da wird noch einiges an Zeit ins Land gehen. Bei Trainern gibt es ja auch eine gewisse Halbwertszeit, sage ich jetzt mal einfach. Trinkieri hat mal gesagt, so länger als 3 Jahre bei einem Verein ist schwierig bei der Art, wie ich meine Spieler behandle, beziehungsweise was für ein Konzept ich da fahre. Wie viel Zeit, beziehungsweise wie lange kann denn ein Raul Korner seinem Verein das geben zu 100%, was er geben möchte?
Schwer zu sagen. Also ich war bis jetzt immer mindestens 2 Jahre an einem Standort. Hatte auch bis jetzt, muss ich sagen, immer das Glück gehabt, mir selbst aussuchen zu können, wann ich den nächsten Schritt mache und wechsle. Also ist auch nicht alltäglich und auch ein Privileg, denke ich. Wird auch nicht immer so sein, aber bis jetzt war es immer so, dass ich dann selbst den Zeitpunkt wählen konnte, weiterzuziehen. Also 2 Jahre war das Minimum. Ich bin einmal 5 Jahre damals in Wels geblieben. Da war dann nach 5 Jahren so weit, dass ich gesagt habe, so, jetzt kann ich hier nichts mehr bewirken. Da haben wir jetzt im Prinzip alles erreicht, was wir uns vorgenommen hatten. In Holland waren es 3 Jahre, in Braunschweig waren es 3 Jahre. Es hängt vom Standort ab und es hängt davon ab, wenn es jetzt rein nach mir geht als Trainer, inwieweit sehe ich hier noch die Möglichkeit, Schritte voranzumachen, inwieweit sehe ich hier noch Potenzial und inwieweit sehe ich mich noch in der Lage, dem Standort weiterzuhelfen und hier meine Impulse zu bringen.
Ja, oder
im Moment, wo ich denn,
es hängt auch davon ab, wer am Telefon ist, ne? Ich meine, Trinkieri ist jetzt am Ende der Saison 3 Jahre in Bamberg gewesen. Wenn jetzt der Rolf Beier anruft und sagt, du, Raul.
Also da muss Bamberg ist nicht weit weg von Bayreuth. Der hat einen unterschriebenen Vertrag in der Schublade.
Ja, aber schau doch mal.
Zumindest ein Jahr.
Aber kurze Dienstwege.
Nein, Spaß beiseite. Also ich habe es ja nicht eilig. Also bei mir ist es ja nicht so, dass ich in dem Moment, wenn ich 3 Spiele gewinne, gleich einmal schaue, wie könnte ich nächstes Jahr noch höher coachen oder noch mehr Geld verdienen oder was weiß ich was. Also ich bin noch, ich sehe mich nach wie vor weitaus nicht am Ende meiner Karriere und hatte schon noch ein paar Jahre vor zu machen. Und ich bin eigentlich immer ganz gut damit gefahren, im Hier und Jetzt mich zu bewegen und den Trainerjob so anzugehen, wie wenn ich einen lebenslangen Vertrag mit dem Club hätte, für den ich jetzt arbeite und dementsprechend auch zu agieren. Auch ohne Angst, da jetzt irgendwo sich verbiegen zu müssen oder sonst was. Ich habe immer mein Ding durchgezogen, ich habe immer meinen Überzeugungen entsprechend gehandelt und bin damit eigentlich bis jetzt immer ganz gut gefahren. Und daher werde ich das auch weiter so machen, solange ich denke, dass ich hier gewünscht werde natürlich und dass wir uns in die richtige Richtung weiterentwickeln, sehe ich jetzt für mich keinen Grund, da irgendwie nach links oder rechts zu schauen.
Ja, ist ja noch ein bisschen Zeit, du bist ja noch relativ jung.
Für einen Trainer auf jeden Fall. Für einen Trainer auf jeden Fall. Also wenn man sich diese 18 Saisonen da anschaut, dann merkt man schon, wie alt man ist. Aber ich glaube, dass es eine ganz gute Mischung ist aus noch relativ jung vom Alter her, aber doch schon viel Erfahrung. Und
mit dem Jurik-Team, das kann noch ein paar Jahre warten, oder? Mit dem Jurik-Team, das kann auch ein paar Jahre.
Ich habe es da nicht eilig. Nein, ich habe ja auch in der Doku gesagt, also ich möchte in 10 Jahren näher sein, als ich heute bin.
Ah, das war ein bisschen zu weit an einer Statement. Aber ist egal, ist ja nicht schlimm, macht dich sympathisch.
Ja, können ja auch 3 sein, ich habe nichts dagegen. Aber ich möchte nicht den Eindruck erwecken, dass ich da so...
Nein, aber es ist ja schön, wenn man sich Ziele setzt.
Steht, also.
Ja, man muss sich auch Ziele setzen. Was gibt es denn noch für ein Ziel abseits vom Basketball? Also wir hatten Marco Pesic beim Podcast hier im Studio, der will mal nach Alaska, um die Stille zu erleben. Dass also rundherum alles ruhig und still ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Welches große Ziel hast du noch so dir mal gesetzt in deinem Leben, außer beruflich?
Also ich habe schon vor, wenn die Situation die richtige ist, einfach einmal abzuschalten, was komplett anderes zu machen, vielleicht auch hospitieren zu gehen irgendwo, um wieder neue Eindrücke zu gewinnen, wieder das Ganze schätzen zu lernen, diesen Trainingsalltag und Stress. Also so ein Sabbatical, was ja mittlerweile kein Sabbatical mehr wäre, weil wir schon mehr als 7 Jahre ins Land gezogen sind, aber so einfach einmal ein Jahr lang komplett was anderes.
Was denn zum Beispiel?
Die Welt sehen. Also herumreisen, die ganzen Eindrücke ein bisschen relativieren, das ganze, die ganze Wichtigkeit von Dingen ein bisschen relativieren, indem man seinen Horizont erweitert. Das ist schon was, was ich mir sehr gut vorstellen kann.
Mhm. Einfach mal eine Runde um die Welt, ja.
Zum Beispiel.
Ist ja durchaus möglich, aber das ist immer die Gefahr, dass, also man denkt, wenn man sich ein Jahr ausklingt und man kommt zurück und keiner kann sich mehr an einen erinnern, ne?
Ja, die Gefahr besteht, aber man wählt ja dann wahrscheinlich auch einen Moment, wo es eh nicht anders geht. Also entweder man sitzt mal zwischen zwei Jobs, das ist in dem Geschäft nichts Außergewöhnliches, oder der Körper teilt einem mit, Junge, jetzt ist an der Zeit, einmal Pause zu machen. Das versuche ich zu vermeiden. Also ich versuche die Energie natürlich so hoch zu halten, wie es geht, aber schon auf Signale auch zu hören, wenn einem der Körper mitteilt, Junge, jetzt wird's Zeit.
Er teilt es dir ja mit, weil du nach dem Spiel nicht schlafen kannst. Das ist ein körperliches Signal.
Da hätte mir mein Körper eigentlich von Beginn an mitgeteilt, Coach ist nicht das Richtige für dich. Weil das war schon bei Minis der Fall.
Also ach komm.
Schon, als ich Minis trainiert habe, nach dem Spiel nie schlafen, weil du natürlich sehr, sehr viel Energie gibst und auch unter hoher Anspannung stehst und viel Adrenalin ausschüttest. Und das abzubauen ist für mich relativ schwierig innerhalb kürzester Zeit. Und das glaube ich, ist einfach nur ein Ausdruck dessen, dass man da einfach voll dabei ist und sehr involviert ist in das Ganze.
Hi. Okay, dann, ich gucke gerade hier Buschi gegenüber. Könntest du ein bisschen Energie zu Buschi rüberschicken? Der macht mir heute...
Schläft uns ein.
Nee, das nicht. Aber er ist ja sehr interessiert. Er ist ja ein Vollblut...
Mensch. Und ich höre deshalb sehr, sehr interessiert zu. Ich hätte jetzt auch 2, 3 Tipps für Raul. Aber ich denke nicht, dass wir uns so gut kennen, dass mir das zusteht.
Also, du bist 10 Jahre älter als ja, bitte.
Auf die Tipps komme ich gern zurück, weil du ja sicherlich auch in einer sehr stressigen Situation immer wieder bist.
Und deshalb sage ich dir, warte nicht, aber das wird jetzt fast philosophisch hier, das ist, weil wir in der Mike-Körner-Stunde sind. Es ist tatsächlich so, warte nicht den Moment ab, wo Psyche oder Physis dir sagen, wir können nicht mehr, sondern find den Weg vorher. Einfach mal, ich finde einen sehr guten Ansatz zu sagen, ich gehe mal raus, ob das ein ganzes Jahr sein muss oder so, das entscheidet man ganz für sich allein, aber ich glaube, es ist extrem wichtig, sich anderen Dingen zu öffnen, ehe man irgendwann da sitzt und denkt, ja, ich war echt geil im Basketball und das war alles super und du hast zwar gesagt, du bist kein Nerd, aber du lebst das natürlich schon und nur dann kann man übrigens auch erfolgreich in Dingen sein, aber ich glaube, noch erfolgreicher kann man sein, wenn man sich tatsächlich irgendwann mal die Zeit nimmt und sich mit ganz, ganz anderen Dingen beschäftigt. Es ist, glaube ich, schöner, wenn man nicht dazu gezwungen wird durch äußere Umstände, sondern wenn das Innere einem das sagt. Aber ich glaube, das steht mir eigentlich nicht zu. Jetzt habe ich es doch gesagt.
Warum denn? Du kannst doch... Bist du, ja. Er hat übrigens, Raul, er hat am heftigsten mit dem Kopf genickt bei deinem Satz, dass Energie nicht unendlich ist. Also das war auch ein schöner Satz, muss ich sagen. Das ist tatsächlich dann dem... Ich meine, ich sag's ganz ehrlich, so viele Menschen um mich herum, ob es jetzt in meinem privaten Umfeld ist, weniger, aber so insgesamt hört man von diesem Ausgebranntsein und
Da möchte ich aber jetzt, du steigerst dich gerade wieder rein.
Ich steigere mich nicht rein. Doch. Es scheint ja irgendwas dran zu sein, dass viele Menschen zu viel Energie verbrennen.
Stopp, Mike. Das möchte ich aber auch an dieser Stelle sagen, weil wir ja öffentlich sind. Ich habe überhaupt nicht den Eindruck, wenn ich das sehe, wie er ist, dass Raul in irgendeiner Form ausgebrannt ist. Und, Achtung, ich halte das übrigens, solange sich das auf den Tag nach dem Spiel oder die Nacht nach dem Spiel beschränkt, dass er gar nicht oder sehr unruhig oder schlecht schläft. Das ist übrigens völlig normal, wenn man energiegeladen ist, wenn man eine Sache lebt. Und übrigens kann man nur erfolgreich sein, wenn man Dinge lebt. Und das, den Eindruck habe ich schon bei Raul, dass er das liebt und lebt, was er da macht. Es ist völlig normal, dass man nicht nach Hause fährt, sich ins Bett legt und schläft. Ich kann das auch nicht, wenn ich was übertragen habe oder wenn ich eine große Show, an einer großen Show teilgenommen habe. Ich sag immer zu meiner Freundin, ich kann jetzt noch nicht schlafen. Es geht nicht. Ja, wir müssen reden oder auch einen Film anschauen oder so. Das halte ich für völlig normal. Also von daher ist das alles, und der ist ja noch ein junger Mann, 42. Mike ist nicht so ein alter Sack wie du.
Ja, so sieht's aus. Raul, du kannst es dir aussuchen. Trainer, Goldmedaille mit der österreichischen Basketballnationalmannschaft
bei den Olympischen Spielen. Ja, was denn, bei der Spartakiade oder was?
Nein.
Moment, bei welchem Bewerb?
Ich weiß, dass Österreich sehr, sehr, sehr wahrscheinlich nicht Basketball-Olympiasieger wird.
Raul, das macht es manchmal so schwierig, in einer Redaktion mit Michael Körner zu arbeiten. Der denkt sich Dinge aus, das ist Wahnsinn.
Es geht ja darum, dass es...
Ja, aber ich habe schon viel Fantasie, aber das überschreckt jetzt meine. Aber gut, ja, was war die Alternative?
Also Euroleague-Champion werden. Okay. Euroleague-Champion werden als Trainer oder Olympiasieger.
Und zwar Euroleague-Champion mit Gmunden.
Wenn dann mit Wels, bitte.
Mit Wels, ja.
Lokalrivale, zu dem ich mehr Beziehung habe. Ich glaube, es ist beides gleich realistisch. Und das eine muss ja das andere nicht ausschließen.
Ah, okay.
Also ich glaube, wenn ich, was ist der Weltmeister, Europameister oder was war der Bewerb? Olympiasieger.
Ja, also,
wenn ich Olympiasieger mit Österreich werde, dann ist der Schritt zum Euroleague Champion ein kleiner.
Na, es gibt also Titel sind schon wichtig, oder?
Ja, klar. Ja. Und also ich möchte auch keinen der bisher fünf missen. Man darf sich auch nicht jetzt vorstellen, dass es leichter ist, in Österreich oder in Holland einen Titel zu gewinnen, als in einer höheren Liga. Ich glaube sogar ganz im Gegenteil, weil du dich noch weniger auf die Sache selbst konzentrieren kannst, sondern viel mehr mit anderen Sachen rundherum beschäftigt bist. Aber es ist einfach, also dieses Teamgefühl zu spüren und diese Euphorie auch im Drumherum, wenn man dann letztendlich das letzte Spiel der Saison gewonnen hat und den Pokal in die Höhe stemmt, das ist schon was ganz Besonderes. Und letztendlich auch das, wofür jeder Sportler inklusive Trainer lebt.
Ich habe auch noch eine Frage. Geht jetzt nicht um die Doku. Weiß nicht, ob das da beantwortet wird, ob ihr drüber sprecht. Ich werde es mir jetzt auch heute Abend dann mal in Ruhe anschauen. Gibt's das eigentlich immer noch? Wir machen das ja im Flachs jetzt, auch der Mike mit seinen abstrusen Vorstellungen, wer wo eine olympische Goldmedaille gewinnen kann. Gibt's das immer noch, dass Leute so ein bisschen, nennen wir es mal von oben herab, so sagen, jetzt kommt hier der Österreicher und der meint plötzlich hier, er kann in der BBL den Basketball erklären, oder spürst du sowas gar nicht mehr?
Also ich habe ja nicht den Anspruch, den Basketball zu erklären hier, außer meinen Spielern.
Aber du weißt, was ich meine.
Ja, ich weiß genau, was du meinst. War zu Beginn wahrscheinlich größer, als es jetzt ist. Auf der anderen Seite, mich hat es eigentlich noch nie besonders interessiert, was andere außerhalb meines Umfelds denken. Und daher ist das jetzt für mich eigentlich kein großes Thema.
Gut, dann würde ich sagen, dann haben wir noch einmal...
Nee, ich habe noch
eine. Du hast noch, jetzt hast du wirklich Energie geschickt, jetzt blüht er auf da hinten.
Ich habe noch eine Frage. Wie war denn die Halbzeitansprache am Samstag in München?
Oh.
Ah, da muss ich mich jetzt ein bisschen zurückerinnern. Ich denke, dass es eine Mischung war aus emotional und rational. Also einerseits war ja vollkommen offensichtlich, dass wir da die zweitstärkste Mannschaft am Feld waren. Also ich glaube, das war offensichtlich, dass uns der FC Bayern München in jeglicher Hinsicht überlegen war. Es ging im Endeffekt darum, diese Situation zu nutzen, um einen gewissen Lernprozess aus der Sache mitzunehmen. Also es war schon klar, dass wir die Partie nicht mehr hoch gewinnen würden. Es war trotzdem möglich, sich zurückzufighten. Ich habe auch der Mannschaft als allererstes einmal gesagt, dass Bayern München bis jetzt nicht unbedingt für ihre Konstanz bekannt waren. Also die haben ja schon Partien gehabt, wo sie nach plus 25 dann den Gegner noch einmal zurückgelassen haben in die Partie. Also das waren so Dinge, die wir schon im Hinterkopf gehabt haben. Aber auf der anderen Seite mussten wir einfach gewisse Dinge besser machen, als wir sie bis jetzt machen mussten. Und der Appell an diesen Lernprozess war eigentlich, glaube ich, im Mittelpunkt von der Ansprache.
Beruhigt mich auch ein bisschen, dass auch einem Coach gleiche Gedanken kommen. wie einem Kommentator. Ich weiß noch, dass ich irgendwann in der zweiten Halbzeit gedacht habe, wir sehen eine Blaupause vom Spiel der Bayern im Eurocup gegen Murcia daheim. Da war es nämlich sehr, sehr ähnlich. Und ich habe ja irgendwann sogar prognostiziert, das wird am Ende ein 8-Punkte-Sieg für Bayern, obwohl es gefühlt klarer war. Es war genau so ein Ding, wo ich auch dachte, das kann so sein. Und dann nimmt man dann ja, wenn es dann noch so ist und man eine Steigerung des Energielevels gesehen hat, dann kann man eben auch als Gegner da was Positives mitnehmen.
Natürlich, aber man ist halt auch ein bisschen abhängig vom Gegner in unserem Fall. Also wir hatten das ist ein Spiel, das wir nicht selbst in der Hand haben. Also da sind wir auch davon abhängig, was Bayern München macht. Und die haben mit Sicherheit eine ihrer konstantesten Saisonleistungen abgerufen. Und ist auch ein Kompliment an uns eigentlich, dass sie über 40 Minuten auf allen Zylindern laufen mussten, um dann letztendlich den Sieg auch in der Höhe einzufahren. Ja, mehr war es für uns nicht.
Aber weißt du, Raul, wir haben es auch nicht immer leicht als Reporter. Wenn man dann während einer 10 Spiele dauernden Siegesserie von Mehdi Bayreuth von einem Kollegen mal auf eben jene Bayreuther angesprochen wird und sich erdreistet zu sagen, nun warten wir mal ab, das ist ein toller Saisonstart, aber für ganz oben sieht man dann, oder habe ich ja gesagt, sehe ich dann doch noch Probleme, dann gibt's aber schon erboste Zuschriften aus der Stadt, in der du gerade trainierst.
Aber Busch ist ein gutes Zeichen. Das ist ein absolut gutes Zeichen und spricht dafür die Euphorie, die es hier gibt. Ja. Weil bisher war man glücklich damit, also man hat eine 12-Siegesaison, hat man abgefeiert, wie nur irgendwas. Ja. Es ging immer um Nichtabstieg. Ja. Und jetzt beschwert man sich, wenn die Mannschaft nicht in einem Atemzug mit Ulm, Bayern oder Bamberg genannt wird. Also das ist ja schon ein Riesenfortschritt. Ja. Und daher sehe ich das als positiv an und in keinster Weise als negativ.
Okay, und wir werden es weiter aushalten.
Raul, also ganz lieben Dank nochmal für deine Zusammenarbeit für Kortzeit
Insight. Sehr gerne, danke
euch. Das hat natürlich allen sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, das sieht man auch bei den 29 Minuten. Danke für diesen Podcast. Jetzt lassen wir dich erstmal ein bisschen in Ruhe. Ja, also jetzt.
Ich wollte eigentlich jetzt gerade noch einen Termin für ein anderthalbstündiges, längeres Interview mit ihm ausmachen.
Jetzt soll er erstmal weiter gewinnen.
Kann man alles machen.
Und dann gucken wir im neuen Jahr nochmal vorbei und schauen mal, wie es dann in Bayreuth aussieht. Und dann kommen wir wieder auf dich zu. Ganz lieben Dank, schöne Weihnachtstage.
Sehr
und
gerne.
Auf
euch
bald.
Auch. Alles Gute.
Grüße, danke, liebe Grüße.
Oberfranken. So, ja. Wird er der neue Trainer von Brose Bamberg, Buschi? Was glaubst du?
Ja? Boah, also ihr seid ja hier, die ihr wirklich das Know-how im deutschen Basketball seid, die Kollegen, die ich alle so schätze, ihr geht ja immer in die Richtung. Alle sagen mir in letzter Zeit, der Trinkieri hört eh auf nach dieser Saison, weil das so seine Philosophie wäre. Ich glaube nicht, dass Trinkieri nach dieser Saison in Bamberg aufhört. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er weitermacht.
Dann?
Weil er nach dieser Saison etwas zu beweisen haben wird, für sich. Nicht für irgendwelche Fans, für irgendwelche Journalisten. Der Weg ist noch nicht zu Ende für ihn. Sie werden nicht unter die besten 8 in der Euroleague kommen. Und so wird er nicht aufhören wollen.
Dann?
Aber Raul Korner wird einen sehr, sehr guten Weg noch als Coach machen. Ob er dann am Ende irgendwann in 2-3 Jahren Nachfolger von Andrea Trinkieri in Bamberg wird. Natürlich ist klar, diese Nähe auch durch Zoschek, Bayreuth, Bamberg, mir ist schon klar, warum ihr auf die Idee kommt. Vielleicht ist sie aber
auch... Wieso denn wir?
Ja, du und der Dechant hier, der diese fantastische Dokumentation gemacht hat. An dieser Stelle mal ein Lob an Alexander Dechant. Der ist ja erklärtermaßen ein kompletter Basketball-Nerd. Aber ich glaube, so ein Ding in Zusammenarbeit mit einem Coach, der es alles zulässt, kann man nur auf die Beine stellen, wenn man diese Sportart liebt und ein bisschen bekloppt ist. Ob Korner in Bamberg Coach wird, weiß ich nicht. Aber der wird noch, und in Bayreuth jetzt bitte ruhig bleiben, der wird noch größere Teams coachen, da bin ich mir ziemlich sicher, weil er echt eine gute Einstellung hat. Vielleicht sollte er aber auch wirklich irgendwann mal eine Pause machen und dann gestärkt zurückkommen. Also er erweitert den Horizont, wenn man sich mal mit anderen Dingen beschäftigt, Michael.
Ja, das musst du mir nicht sagen.
Tomaten zum Beispiel. Ja. Tomaten sind ein Thema.
Tomaten sind ein Thema, ganz großes Thema. Gut, also mal abgesehen davon, was Raul Korner macht, wir finden das super, was in Bayreuth passiert, denn das ist eine der schönen Geschichten in dieser Saison in der Easy Credit BBL und wir unterstützen alle schönen Dinge auf dieser Welt.
Ja, und das wird auch Basti Doret vor allem freuen, dass das hier so positiv nochmal rausgestellt wird. Der achtet schon, das ist ja so ein Hund, ne? Der achtet schon extrem darauf, dass das auch gewürdigt wird, was die Mannschaft da abliefert. Aber man kann und darf ihm tatsächlich glauben, dass der sich das für die Mannschaft und nicht für sich selbst wünscht. Also von daher, Basti, hör dir das alles mal gut an hier. Da kommt er schon ganz schön gut bei weg. Und dann gucken wir, wozu es am Ende reicht.
Ja, das machen wir. So, dann gucken wir mal auch, was die nächste schöne Geschichte wird. Die werden wir dann auch im Telekom-Basketball-Podcast.
Gibt es nochmal wieder einen Podcast? Hier, demnächst?
Ja, wird sicher, auf jeden Fall. Das ist nicht der letzte. Ja. Ich weiß nicht, ob du dann dabei sein. Willst du deinen Rücktritt gerade erklären?
Nein. Ich finde, das ist für mich, das bereichert tatsächlich mein Leben. Immer wieder montags.
Immer wieder montags,
ja. Wobei, das darf man ja gar nicht sagen. Ne? Immer dieses, also wir nehmen das ja immer montags auf und ihr hört das dann, wann auch immer ihr wollt.
Also ich glaube, Buschi kann wechseln, wohin er will. Sendermäßig. Ich glaube, den Podcast bleibt er länger erhalten als,
absolut,
als manch anderen Dingen.
Unentgeltlich, weil mit die LKW voller Geld sind ja von anderem gekommen, wie ich mehrfach lesen durfte.
Ja, das sind LKWs gewesen. Mhm.
Wahnsinn. Deshalb bin ich bin müde manchmal, Mike.
Vom Geld zählt oder was?
Nein, von wirklich Dingen, wo sich Leute Gedanken machen.
Ja, aber dann schalt doch mal ab. Ich glaube, du musst auch mal nach Alaska.
Moment. Ich war im Sommer 2015 4,5 Monate raus. Also von daher, ich habe das schon mal gemacht.
Ja, du richtig raus warst.
Doch. Ja. Das willst du nicht wahrhaben, weil du es immer nur sagst und nie machst.
Ich war auch raus.
Ja, gemacht. Du bist sowieso raus.
Ich bin eh raus.
Das weißt du noch. Hat die Telekom noch nicht mit dir gesprochen?
Nee.
Ich habe
mein Handy auch nicht mit.
Das habe ich neulich mit den Verantwortlichen besprochen, dass das vielleicht irgendwie so ein literarisches oder philosophisches Quartett hier irgendwann mal werden kann, aber nur bedingt mit Basketball zu tun hat.
Bis zum nächsten Mal beim Podcast.
Tschüss.